Familienglück, dieser Begriff ist ja ein hoher Anspruch.
Ja, ja. Aber ich bin eine große Liebhaberin der Familie. Ich schätze Familienglück sehr hoch ein. Sehen Sie, die Familie ist der, möchte sagen, der Ort der höchstmöglichen irdischen Geborgenheit, die es gibt. Und deswegen ist sie es wert, gepflegt und erhalten zu werden. Sie ist deswegen ein Ort der Geborgenheit, weil überall sonst, in all anderen Bezügen, werden sie geschätzt aufgrund ihrer Leistung und ihrer Funktionalität. Wenn sie eine gute Arbeit bringen, dann sind sie beim Arbeitgeber gut angeschrieben und er freut sich, wenn sie kommen. Aber wenn sie nicht mehr arbeiten können, nur dann verlieren sie ihren Arbeitsplatz. Und wenn sie ein guter Verkäufer sind, dann freut man sich in den Geschäften. Aber wenn sie keine Umsätze mehr machen, dann schätzt man sie auch nicht mehr. Ich meine, ich bin ja jetzt hier auch eingeladen worden, deswegen, weil sie annehmen, ich könnte jetzt ein paar gute Worte zur Familie sagen. Hätte ich aber, sagen wir, einen Schlaganfall und könnte ich nicht mehr sprechen, dann wäre ich hier nicht eingeladen. Ist ja selbstverständlich. Nur in der Familie, da ist es anders. Da ist die Mutter ist unsere Mutter oder der Vater ist unser Vater oder das Baby ist unser Baby und die Großmutter ist unsere Großmutter. Egal, ob sie gesund, ob sie krank ist, ob das Baby jetzt irgendwas leistet oder nichts leistet, ob die Mutter gerade in einer guten oder schlechten Verfassung ist, man wird geschätzt, weil man dazugehört, weil eine Beziehung da ist, eine Bindung, eine Liebesbeziehung da ist zu dem anderen. Das heißt, man wird geschätzt, egal, ob man jetzt reich oder arm, gesund oder krank ist. Das ist der Vorteil einer intakten Familie. Und wenn sie verspielt ist, hat man eigentlich das fast nirgends mehr in der Welt. Vielleicht in einer sehr innigen Freundschaft, aber selbst Freunde sind bekanntlich in der Not rar. Also es lohnt sich, etwas zu investieren in eine gute, intakte Familie.
Eine Familie baut ja auf der Verbindung von Mann und Frau auf. Mann und Frau, das ist ja in der heutigen Zeit vielfach problematisiert worden, ist schwierig geworden, vielleicht auch aus einer Verwechslung heraus, nicht, dass man meint, Gleichberechtigung muss Gleichheit heißen. Wie kann eine gute Partnerschaft, eine gute Ehe gelingen, auch im Angesicht dieser Thematik, die es heute gibt?
Naja, es ist doch eine Partnerschaft ist ja zunächst ideal durch die Ergänzung. Man ergänzt sich selbstverständlich, sind beide gleichwertig, das ist ja gar keine Frage, aber man ist andersartig natürlich. Und jeder hat aber unabhängig vom Geschlecht auch verschiedene Talente, verschiedene Fähigkeiten und dergleichen. Das heißt, man kann sich wundervoll ergänzen. Das eine kann der eine gut, das andere der andere. Und man kann sich auch gegenseitig direkt inspirieren. Also das heißt, der eine entdeckt vielleicht beim anderen etwas, was der noch ausbauen könnte oder entwickeln könnte und meldet ihm das zurück. Und dadurch traut sich der andere auch zu, sich da weiterzuentwickeln. Also der Idealfall wäre so eine Art Koevolution, dass jeder die Entwicklung des anderen ein bisschen anregt und anstößt. Und daneben ist natürlich auch eine gewisse Arbeitsteilung nicht schlecht. Wenn man allein ist, muss man alles selbstständig machen. Und viele Alleinerziehende Elternteile wissen, was das heißt, wenn man alles allein machen muss. Und miteinander kann man sich eben manches aufteilen. Das muss nicht in der traditionellen Form sein, wie es, weiß ich, dass die Frau nur kocht und der Mann nur Geld verdient. Muss gar nicht sein. Aber man muss eben nicht alles selbstständig machen und kann sich auf den anderen verlassen. Und vor allem, wenn es einmal nicht so gut geht oder man eben doch krank ist, hat man jemanden, der einem hilft.
Eine Partnerschaft, eine Familie, in der man dann schließlich lebt, ist das zuerst einmal Geschenk oder ist das Geschenk und Aufgabe und Herausforderung?
Naja, ich möchte mal sagen, das geliebte Werden ist ein Geschenk. Das kann man nicht erzwingen und nicht erzeugen und so. Das ist, also wenn sich da jemand findet, der einem Zuneigung zu einem hat, das ist Geschenk. Aber wenn man selber liebt, dann ist das auch mit einer Entscheidung. Es ist nicht nur ein Gefühl, das man in sich fühlt, sondern man entscheidet sich für ein Du. Und man sagt Ja zu einem Du. Und dieses Ja sagen bedeutet, dass man also nicht allzu viel Bedingungen setzt, sondern dass man sagt, dass du, wie es nun ist, mit allen, sagen wir mal, Vor- und Nachteilen oder mit allen Fehlern und auch Kräften, die jemand hat. Also man sagt Ja zu einer einzigartigen Person, so wie sie ist. Und man sollte auch diese Person so stehen lassen, wie sie ist und nicht versuchen, jetzt nach eigenen Wünschen zu korrigieren und zu verändern. Das tut meistens nicht gut. Und das Gleiche gilt auch für die Kinder. Also wenn Kinder da sind, sie sollten eine Art bedingungslose Wertschätzung ihrer Eltern erfahren können. Dass die Eltern immer irgendwo signalisieren, ich freue mich, dass es dich gibt. Es ist schön, dass du da bist. Und um das durchhalten zu können, muss man und unterscheiden zwischen dem Verhalten der Person und der Person selbst. Denn das Verhalten einer anderen Person wird einem nicht immer gefallen. Weder bei den Kindern noch beim Partner oder bei der Partnerin. Das heißt, der andere wird manchmal schlechter Laune sein, wird was falsch machen, wird was Falsches dahin sagen, wird auch irgendwo schuldig werden an einem. Das ist bei Menschen so. Da führt kein Weg dran vorbei. Und man darf auch ein Verhalten kritisieren. Man darf auch sagen, dieses Verhalten gefällt mir jetzt nicht. Wenn ein Kind nur herumbrüllt, dass man sagt, also, das musst du jetzt nicht, sei schön still oder so. Oder dass ein Kind da die Suppe dauernd ausschüttet und so, sei ein bisschen vorsichtig. Das kann man alles machen. Nur soll man nicht mit der Kritik am Verhalten die Person abwerten und sagen, du Schweinehund oder du Esel oder was hast du da schon wieder. Also nicht die Person demütigen und beschämen. Also das heißt, es muss immer klar sein, du als Person bist mir lieb, wert und teuer. Aber dieses Verhalten, das du jetzt gerade an den Tag legst, das missfällt mir. Wenn man das so trennen kann, dann nimmt es der andere auch nicht krumm und dann akzeptiert er auch die Kritik sehr viel eher und es renkt sich alles wieder besser ein.
Was ich jetzt sehr stark mitnehme von Ihnen, das ist eine große Dynamik, die es gibt innerhalb einer Familie. Ganz stark dieses Hin und Her zwischen du und ich, vielleicht muss man es auch sogar in der Reihenfolge sagen. Ja. Und in einer ständigen Veränderung auch seiend, das Ganze.
Ja, das stimmt.
Das ist ja eigentlich anstrengend.
Ja, das ist anstrengend. Und man muss auch aufpassen, dass nicht Kollisionen entstehen, sodass das Ich und das Du ständig um Dominanz streiten und dass nicht Funktionslücken entstehen. Es gibt da ein sehr schönes Gleichnis dazu, das ich da einspielen möchte, und das ist das Gleichnis von einem Orchester. Denn in einem Orchester spielen ja mehrere Instrumente miteinander, zusammen. Und miteinander können sie eben ein Musikstück aufführen und nur miteinander können sie es. Also, aber dennoch, es kann nicht jeder machen, was er will. Es kann nicht einer drauf losspielen, die ganze Zeit Forte spielen. Stellen Sie vor, ein Instrument, die Trompete würde ununterbrochen laut trompeten. Das würde das ganze Orchester niedermähen, sozusagen. Oder es kann aber auch nicht ein Musiker einfach, der Geiger hängt seine Geige hin und sagt, jetzt gehe ich erstmal spazieren. Dann fehlt seine Stimme im Orchester. Also man muss im Orchester genau seinen Part spielen. Wenn man ein Solo hat, dann ist man eben dran und dann muss man auch laut und schön spielen. Und wenn man eine Pause hat, dann muss man sich zurücknehmen und dann muss man auch immer warten können und dann sind die anderen dran und dann muss man ganz still sich in den Hintergrund verziehen, bis man wieder an der Reihe ist. Und so ähnlich würde ich sagen, ist es auch in der Familie, und da würde ich sogar die Kinder schon mit einbeziehen, denn auch die Kinder haben allmählich kleine Funktionen zu übernehmen in der Familie, dass sie Rücksicht nehmen auf ein Geschwister, dass sie der Mutter irgendwo helfen oder dem Vater, wo etwas, dass sie etwas besorgen, dass sie auch einmal sich selbst mit ihren Wünschen zurücknehmen zum Wohl aller anderen. Und das lernen sie in diesem Zusammenspiel. Und nur in dem Zusammenspiel ist es wirklich dann, gibt es eine schöne Melodie im Ganzen. Und wenn ich das Gleichnis vom Orchester noch benutzen darf, es gibt auch eine Art Dirigenten, und das ist der Sinn, könnte man sagen, oder das, was Not tut, das, was jetzt für alle gut und richtig ist. Und das dirigiert dann jedem Einzelnen seinen Part zu.
Ja, Frau Professor, Sie haben gerade dieses schöne Bild eines Orchesters gebraucht, in uns entstehen lassen, für eine Familie, für das Zusammenspiel in der Familie. Eine ganz wichtige Qualität in einem Orchester ist ja das Aufeinanderhören können.
Richtig.
Und das ist ja wohl auch in der Familie etwas ganz Wichtiges, wie überhaupt eigentlich die Voraussetzung einer gelingenden Kommunikation.
Ja, ja. Es braucht eine gute Kommunikationskultur, möchte ich sagen. Und es wird zwar oft gesagt, man soll über alles sprechen und man soll viel miteinander sprechen, aber ich möchte dem hinzufügen, zum Sprechen gehört auch das Zuhören als Pendant. Und heute wollen oft viele Leute sprechen, aber sie wollen über sich sprechen und über ihre Probleme und was in der Arbeit war oder während des Tages war, und sie wollen dem anderen erzählen, wie es ihnen geht. Das ist nicht schlecht, aber es ist nur ein Teil. Man muss auch ein bisschen hören, wie es den anderen geht, und dieses Zuhören, das ist aber etwas zurückgegangen, die Fähigkeit, wirklich zuzuhören. Denn Zuhören ist nicht ein passiver Akt, dass man einfach irgendein Gerede über sich ergehen lässt, sondern Zuhören ist eigentlich ein sehr aktiver Akt, dass man nämlich versucht, sich in die Gedankenwelt und Gefühlswelt seines Gegenübers einzufühlen und einzudenken und zu verstehen, wovon spricht denn der andere überhaupt? Und wie geht's ihm denn eigentlich dabei? Und unter welchen Umständen bringt der andere seine Lebensleistung eigentlich? Und was liegt dem anderen sozusagen am Herzen? Was sind die Werte des anderen, um die er jetzt ringt oder kämpft oder die er betrauert oder was auch immer? Also dieses sich hineindenken können in aller Empathie, was mit dem anderen ist, erst dann kommt überhaupt ein Verständnis für den anderen auf. Und wenn man sich besser versteht, dann, oder den anderen, also einander besser versteht, einer den anderen besser versteht, dann fällt es auch viel leichter, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Denn sonst, man muss ja um gemeinsame Entscheidungen oft ringen. Der eine will das, der andere will jenes. Ne? Und jeder kämpft dann für seine Position. Der eine möchte das eine, der andere möchte das andere. Dann findet man nicht zueinander. Wenn man anderen besser versteht und nachvollziehen kann, was im anderen vorgeht, ist man ja sehr viel bereiter, auf die Position des anderen Rücksicht zu nehmen.
Sie haben im Vorgespräch betont, wie hoch Sie den Begriff des Kompromisses schätzen.
Ja.
Das ist ja ein Begriff, der nicht unbedingt nur positive Bedeutung hat heutzutage. Also es gibt auch dieses Stichwort des faulen Kompromisses.
Ja, ja.
Demgegenüber, was ist für Sie der Wert eines Kompromisses, beispielsweise also zwischen einem Mann und einer Frau, einem Paar?
Ja, naja, Kompromisse braucht man in der ganzen Weltpolitik sozusagen, nicht nur zwischen Mann und Frau, nicht? Ein fauler Kompromiss, um diesen Ausdruck aufzugreifen, ein fauler Kompromiss ist eigentlich kein wirklicher, sondern einer gibt aus Schwäche nach und sagt, ja, dann machen wir halt, was du willst, weil er sich nicht wehren kann gegen anderen. Aber innerlich knirscht er mit den Zähnen und ist enttäuscht und will eigentlich gar nicht das, was jetzt, wo er jetzt nachgibt, aber er will es nicht. Innerlich schreit er nein, äußerlich sagt er ja. Das ist eine innere Schwäche. Aber ein guter Kompromiss wird geschlossen aus innerer Stärke, nicht aus Schwäche. Aus der Stärke heraus, dass man bereit ist, dem anderen zuliebe auf ein Stückchen von eigenen Wünschen zu verzichten. Das heißt, der eine verzichtet ein bisschen und der andere verzichtet ein bisschen. Jeder kriegt auch ein bisschen was durch von seinen Wünschen. So halbe, halbe ungefähr. Das heißt, man könnte, wenn man nur die Einzelnen betrachtet, könnte sagen, bei jedem ist ein Plus und bei jedem ist ein Minus. Aber in Wirklichkeit gewinnen beide dabei. Das heißt, es gibt ein riesen Plus über diesen Plus Minus. Das Plus nämlich, dass die beiden jetzt eine Lösung gefunden haben für ihr Problem. Und die Kompromissfindung beginnt damit, dass man von einem Wir ausgeht, also nicht vom Ich, dass nicht der eine sagt, also zum Beispiel sagen wir, der Urlaub steht vor der Tür, die Frau sagt, ich würde so gerne ans Meer fahren, der Mann sagt, ich würde so gerne ins Gebirge fahren. Da ist jeder Ich, ne? Ich will ans Meer, ich will ins Gebirge. Der Beginn einer guten Kompromissfindung ist, dass sich die zwei zusammensetzen und sagen, so, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben einen Urlaub vor uns und wir haben verschiedene Wünsche. Wir zwei. Und wir werden jetzt dieses Problem gemeinsam lösen. Also man geht schon von einem Wir aus. Und bei einem guten Kompromiss, ja, dann ist eben diese Situation, dass man verschiedene Varianten durchdenken kann, die aber immer irgendwie beide Positionen ein bisschen berücksichtigen. Ob man dann eine Woche am Meer und eine Woche in den Bergen macht oder ob man sagt, na, dieses Jahr ist das Meer dran und nächstes Jahr die Berge oder ob man sagt, ja, jeder darf getrennt zu seinem Lieblingsurlaubsziel fahren und dort zwei Wochen verbringen, dann trifft man sich wieder und erzählt einander, wie es war oder so. Also was man dann findet, da ist man dann schon kreativ genug, wenn man von diesem Wir ausgeht, also von diesem guten Willen, wir werden dieses Problem lösen.
Ich würde noch ganz gern auf das Paar von Freiheit und Bindung eingehen.
Ja. Naja, Freiheit und Bindung gehören eigentlich zusammen. Und man weiß gerade bei der Entwicklung von Kindern, weiß man, dass sie sich am besten in ihre eigene, in freies Leben hinein entwickeln, wenn sie eine Bindung in der Familie vorher erfahren haben. Also Freiheit und Bindung. Aus einer geborgenen Bindung heraus wagt man den Schritt in die Freiheit. Wenn Gleichgültigkeit rund um einen ist, dann ist man total frei, aber man weiß nicht, was man mit der Freiheit machen soll. Und wenn man zu eng gebunden ist, dann ist eben die Freiheit eingeschränkt. Es gibt ein sehr schönes Gleichnis von Khalil Gibran. Das habe ich manchmal meinen Patienten erzählt. Und zwar sprach er von zwei Säulen, die nebeneinander stehen, aber und die gemeinsam ein Gewölbe tragen. Zwei Säulen und über ihnen ein Gewölbe. Die Gewölbe ist die Familie. Und die zwei Säulen sind praktisch die Partner, der Mann und Frau und so. Und da sagt er, also wenn die zwei Säulen zu weit auseinander stehen, dann fällt das Gewölbe herunter. Die tragen es nicht. Wenn sie zu eng beisammenstehen, ist es auch wackelig, dieses Gewölbe. Es braucht einen gewissen, gesunden Abstand voneinander. Er hat dann so schön geschrieben, der Wind muss durchgehen können. Also das heißt, es soll sich auch nicht eine Säule an die andere anlehnen, sonst bricht das ganze Gewölbe wieder herunter. Sondern jede Säule steht gut für sich, hat ihr eigenes Fundament. Und so auch die Partner, jeder hat sein eigenes Fundament. Jeder muss aus eigenen Kräften schöpfen können. Der darf den anderen nicht grundsätzlich missbrauchen als Krückstock oder so, dass sich immer nur an den anderen anlehnt oder zu eng an anderen immer an sich pressen will und beherrschen will oder auch zu weit entfernt ist vom anderen, der andere ist einem gleichgültig. Gerade so ein gesunder Abstand, ein bisschen Freiheit, aber die Bindung ist, dass die gemeinsame Aufgabe, dieses Gewölbe zu tragen, also für die Kinder zu sorgen, für ein gemeinsames Dasein zu sorgen.
Das ist ein sehr schönes Bild, wieder ein sehr schönes Bild, das Orchester und das Gewölbe.
Ja.
Sehr schön, weil da kann man sich den Duktus der Sendung gut merken mit diesen Bildern, da wächst etwas. Also Familie als ganz wichtige Aufgabe, die wir übernehmen eigentlich und die uns aufgetragen ist. Familienglück, nichts, was selbstverständlich ist, dass wir mehr schätzen sollten. Schätzen, Wertschätzung ist, glaube ich, auch innerhalb der Familie eine ganz, ganz wichtige Kategorie. Vielleicht sogar die wichtigste.
Ja, wahrscheinlich die wichtigste. Überhaupt zwischen den Menschen wäre es das Wichtigste. Aber was die Aufgabe betrifft, ich habe manchmal gesagt, selbst wenn man sich ein Haustier anschafft, ein Hund oder eine Katze oder einen Kanarienvogel, hat man die Aufgabe und die Verpflichtung, für dieses Tier ordentlich zu sorgen. Und wie viel mehr noch ist es die Aufgabe, wenn Nachwuchs da ist, wenn Kinder da sind oder wenn man eine Partnerschaft eingeht. Also das ist ja doch etwas, was noch weit über den Haustier hinausgeht, nicht? Also es ist schon eine Aufgabe, aber es macht dir auch Freude. Es macht dir auch viel Freude. Und ich glaube, die Freude wäre auch wichtig. Das war zwar das Thema unserer letzten Sendung, aber ich möchte sagen, eine gewisse Fröhlichkeit, wenn man die in die Familie hineintragen kann, ist das schon etwas, ein großes Geschenk für die Familienangehörige. Denn oft ist es so, dass Menschen ihren Frust gerade an den Nächststehenden auslassen oder ihre Launen auslassen. Das können sie nämlich nicht so leicht im Beruf. Da gibt es da schon gewisse Limits. Das kann man nicht machen. Aber zu Hause lassen sie sich dann gehen oder sind sie mürrisch oder sind sie, wenn sie erschöpft sind, dann sind sie nicht mehr ansprechbar für die anderen. Und so. Natürlich, in der Familie soll man sich erholen können, das stimmt schon. Aber erholen kann sich jeder am besten, wenn auch ein gutes Klima in der Familie herrscht, nicht? Also es wird heute so viel vom Klimaschutz gesprochen auf unserer Erde, die Klima. Aber es gibt auch einen familiären Klimaschutz, möchte ich sagen, und auch da liegt manches im Argen. Dass ein gutes Klima in der Familie erhalten, davon profitieren wirklich alle, und die Kinder am allermeisten, weil die haben sehr feine Antennen für dieses Klima, nicht? Wenn so ein Gewitter in der Luft liegt oder irgendwas. Also und zu einem guten Klima gehört eine gewisse Offenheit, eine gewisse Fröhlichkeit und eine Prise Toleranz.
Ich würde ganz gerne da noch diesen Begriff ein bisschen weiter betrachten wollen, den Christine gerade ins Spiel gebracht hat zu Beginn ihrer Wortmeldung, die Großfamilie, nicht? Das ist ja für viele gar nicht so einfach, eine gute Balance zu finden zwischen der sogenannten, ich glaube man sagt Kernfamilie,
ja.
Und dann der Großfamilie. Da gibt es natürlich erschwerende Situationen, etwa wenn man auf einer nicht ausreichend großen Wohnfläche gemeinsam leben muss oder lebt. Oder auch einfach Beziehungen, die nicht so einfach sind. Wie kann man da gut unterscheiden? Was ist da unsere Möglichkeit, das gut zu leben?
Ja, naja, man kann immer auf Erschwernisse hinschauen oder auf Chancen hinschauen. Beides kann man machen. Also ich bin zum Beispiel mit meinen Großeltern und Eltern zusammen in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung groß geworden, also auf sehr engem Raum, und ich habe eine totale Geborgenheit hier erlebt. Also ich weiß, dass nach dem Krieg sehr, weil große Wohnungsnot war, sehr viele Menschen auf engem Raum gut zusammenleben konnten. Auch möchte ich sagen, Großfamilien hatten auch ihre Vorteile gegenüber so diesen Kleinfamilien mit Einzelkindern und so weiter, die dann doch doch vielleicht eher ein bisschen mehr, ein bisschen mehr egoistisch aufwachsen und so. Also Kinder können mit Großfamilien ganz gut umgehen. Da lernen sie nämlich die Verschiedenheit der verschiedenen Personen. Und da haben sie früher, gewusst, also mit dem Onkel, da kann man über dies und jenes sprechen und mit der Tante, bei der da kann man vielleicht gut in der Küche sich beschäftigen oder was kochen oder sowas. Und mit der Großmutter, der liest ein Märchen vor und mit dem Vater kann man die Motoren reparieren und so weiter. Also die lernen dann sehr gut, was sie mit den einzelnen Personen machen können. Diese Großfamilien gibt es ja in unserer Kultur schon seltener heute. Was es aber dafür gibt, sind diese Patchwork-Familien und diese Familien, die dann zusammengesetzt sind aus geschiedenen Elternteilen und dann wieder Kindern von anderen Partnern und dergleichen. Und das ist eine schwierige Situation für diese Stiefelternteile. Ist das schwierig, weil sie eigentlich weniger Rechte haben, aber sehr viel Pflichten haben und so. Aber das Beste, was daraus gelingen kann, ist, dass so eine Art Großfamilienkonstellation entsteht. Also, dass die Kinder, das sind halt jetzt nicht Onkels und Tanten, sondern das ist halt der leibliche Vater, der Stiefvater oder der zweite Vater oder der dritte oder ist halt die Schwester von der Mutter oder sowas. Aber sie haben auch einen Kreis von Personen um sich und wenn die alle einigermaßen wohlwollend mit den Kindern umgehen, ist das für die Kinder okay. Dann finden sie sich da auch zurecht. Das, was gefährlich ist, wenn dann Feindschaften sind, innerhalb dieser Gruppierung dann oder Parteien sind, eine Partei gegen die andere und Gehässigkeiten ausgetauscht werden, dann nehmen die Kinder auch Partei und dann werden sie auch gehässig.
Ja, vor diesem wunderschönen Orchester, das so prachtvoll aufeinander reagiert hat, haben Sie erwähnt, diese neue Form im Idealfall der Großfamilie durch Patchwork-Konstellationen. Patchwork-Konstellationen, Paare trennen sich und leider ist das heute häufig der Fall. Mhm. Warum Ihrer Ansicht nach gibt es da so etwas wie ein zu schnelles Aufgeben oder auch sich nicht trauen, vielleicht wegen der Kinder zusammenzubleiben?
Naja, zunächst möchte ich sagen, Kinder sind schon wert, dass man sich bemüht, die Partnerschaft in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, wenn es möglich ist. Aber sehr oft ist der Fall, dass sich die Eltern in eine Art Falle fangen, möchte ich sagen, eine Art Teufelskreis. Also ich sage mal so, zum Beispiel der Vater ist sehr aggressiv und deswegen mag ihn keiner in der Familie. Und keiner in der Familie mag ihn, weil er so aggressiv ist. Ja, also das ist zurückgeschlossen. Oder die Eltern nörgeln immer an ihren erwachsenen Kindern herum, weil die sie so selten besuchen. Und die erwachsenen Kinder, die besuchen sie so selten, weil die Eltern immer an ihnen herumnörgeln. Also das heißt, es ist wie eine Falle. Und in dieser Falle hat jeder seine Position. Und jeder glaubt, der andere müsste ihm erst einen Schritt entgegenkommen. Also der Vater denkt sich, ja, wenn die anderen nett und freundlich zu mir wären, dann wäre ich ja nicht so aggressiv. Und der Rest der Familie denkt sich, oh, wir wären ja nett und freundlich zum Vater, wenn der nicht so aggressiv wäre. Also jeder wartet sozusagen, dass der andere den ersten Schritt macht. Aber da kann man lang warten. Und das führt dann dazu, dass jede Seite sagt, nein, es geht nicht mehr und wir gehen auseinander, das halten wir nicht mehr aus. Nicht? Und stattdessen, dass man das gleich aufgibt und auseinanderläuft, gäbe es schon eine Möglichkeit, aber das würde bedeuten, dass jeder eine Art Vorschuss an Liebe, möchte ich sagen, bringt. Also eine Art Vorschuss, dass man nicht wartet, der andere müsste erst die Hand ausstrecken und etwas bei sich ändern, sondern dass man selber einmal einen Schritt auf den anderen zugeht. Dass der Vater zum Beispiel sagt, okay, ich nehme jetzt meine Aggressivität zurück. Ich nehme mir das vor. Auch wenn mich die anderen ganz schief anschauen oder ignorieren oder überhaupt nichts mit mir zu tun haben wollen. Aber ich, was von mir ausgeht, das soll jetzt freundlich sein. Schluss aus. Das mache ich für meine meine Familie. Das ist mein Part und das mache ich. Das wäre wieder so dieser eigene Part des eigenen, des Instruments, nicht im Orchester. Oder die Familie sagt, also wir werden den Vater nicht immer links liegen lassen. Wir werden versuchen einzubeziehen in unsere Pläne, in unsere Gespräche. Wir werden ein bisschen freundlicher zu ihm sein. Vielleicht hilft ihm das, seine Aggressivität besser in den Griff zu bekommen. Also das heißt, man kann versuchen, bevor es zum Bruch kommt, versuchen, ob man nicht mit einer kleinen Vorleistung, die man dem anderen einfach schenkt, der andere hat es nicht verdient, der benimmt sich nach wie vor vielleicht grauslich, aber dass man doch trotz allem dem anderen ein Stück die Hand reicht und vielleicht bewirkt das, dass der andere auch plötzlich umdenkt und plötzlich eine Kehrtwendung macht und auf einen zukommt. Nur so kommt man wieder zusammen. Das ist so eine Art Feindesliebe, möchte ich sagen, aber in ihrem besten Sinn, dass man ein Stück Liebe verschenkt einfach an jemand, der es zwar nicht verdient, der aber vielleicht an diesem Stück Liebe ein Stück weit genesen kann und sich erholen kann und auch wieder imstande ist, ein Stück Liebe weiterzugeben. Also wenn eine große Dissonanz da ist in der Familie, ich würde es empfehlen, einmal mit einem Vorschuss an Liebe zu versuchen.
Etwas, was mir da in den Sinn kommt, was ich assoziiere jetzt aufgrund dessen, was Sie gesagt haben, ist dieser Prozess. Es ist ja nicht nur ein Akt, sondern es ist eigentlich ein Prozess des Verzeihenkönnens. Wenn wirklich etwas Schwerwiegendes zwischen Mann und Frau vorgefallen ist, ja, was einen sehr verletzt hat, ja, Treuebruch, ja, oder ja, ähnliches, ja. Ja, ja. Wie kann ich es schaffen, in eine Dynamik des Verzeihens hineinzugehen?
Ja. Naja, es lässt sich nicht ganz so per Willen verzeihen, aber das sich bemühen oder das es versuchen ist schon viel. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die einem da helfen können. Erstens gibt es oft sozusagen mildernde Umstände. Also etwas, was den anderen verleitet hat oder wo er gewisse Schwächen hatte oder wo eine ungute Konstellation war. Ich will das nicht als Ausrede sehen. Ein Fehler ist ein Fehler und wenn man schuldig wird, wird man schuldig. Aber es gibt doch oft einfach Umstände, die halt sehr verführerisch sind oder die den Menschen schwach machen. Das ist ein Aspekt, das sollte man mit berücksichtigen. Also, dass man den anderen zugesteht, dass es so gewisse mildende Umstände gegeben hat. Und der zweite Aspekt, der helfen kann zu verzeihen, ist das Bewusstsein, dass man selber auch kein Engel ist. Wir sind nicht als Engel geboren. Wir sind nur als Menschen geboren. Es gibt so einen schönen Satz, der lautet, wir sind die Engel mit einem Flügel, mit nur einem Flügel. Und um fliegen zu können, müssen wir einander umarmen. Wenn wir uns umarmen, dann haben wir nämlich zwei Flügel, nicht? Und dieses Bewusstsein, jeder hat irgendwo sein schönes Flügelchen. Auch dieser sogenannte Feind oder Gegner oder den ich jetzt hasse und so, aber irgendwo hat der seine schöne Seite. Der hat sein Flügelchen. Ich sehe es vielleicht nicht richtig, aber er hat's. Und jeder hat auch so, wie soll ich sagen, eine Schulter, das ist wie ein Stumpf, da fehlt halt was, da ist kein Flügelchen dran. Jeder hat so die Seite und dieses Bewusstsein, auch ich mache Fehler, auch ich habe nicht immer richtig gehandelt, auch ich bin schuldig geworden, auch ich bin nur ein Mensch mit nur einem Flügelchen. Dieses Bewusstsein hilft uns, dem anderen zu verzeihen.
Ich würde gerne, während ich die Hörer und Hörerinnen noch einmal einlade, anzurufen, denn die Sendung hat nur mehr sieben, acht Minuten, noch auf die Frage eingehen, Kinder und der Wert einer festen Bezugsperson. Ja? Mhm. Wie sehen Sie das? Es gibt ja heute die Tendenz, dass man sagt, es ist vor allem auch für die Frau zur Selbstverwirklichung sehr wichtig, möglichst schnell wieder in den Beruf einzusteigen, Vollzeit zu arbeiten, auch von Seiten der früheren Familienministerin war das eine starke Tendenz, ja, das zu fördern und dafür Krippenplätze auszubauen. Diese Geborgenheit in der Familie, diese feste Bezugsperson, die einfach da ist, die eine Präsenz hat, wie, bis zu welchem Alter ist das aus Ihrer Sicht für Kinder besonders wichtig?
Naja, dazu gibt es eine ganze Reihe Untersuchungen, auch wissenschaftliche Untersuchungen. Man weiß, wie wichtig Bezugspersonen für die Kinder sind. Also ein Betreuungsplatz, so gut er ist, aber er ist kein Ersatz für eine Mutter natürlich. Und wenn die Kinder noch bis in die Volksschule hinein noch eine Bezugsperson haben, es kann, könnte auch eine Großmutter sein oder vielleicht. Also könnte auch eine Pflegemutter sein, aber wenn sie eine Bezugsperson haben, geht es ihnen schon sehr viel besser. Vor allem zwei Dinge sind wichtig. Das eine ist, das meiste lernen die Kinder durchs Vorbild, weniger durch Ermahnungen und Lob und Strafe und diese Dinge. Das, was am stärksten wirkt, ist das personale Vorbild. Und wenn da eine Person da ist, die nicht nur da ist, die auch Zeit hat, das ist der zweite Faktor, die Zeit für das Kind hat und die ein einigermaßen gutes Vorbild ist, dann ist das sind das wunderbare Startbedingungen. Und das zweite ist eben dieser Zeitfaktor. Also wenn man den Kindern ein gutes Geschenk machen will, dann ist es schon Zeit, die man ihnen gewährt. Das heißt nicht, dass man dauernd um die Kinder herumtanzen muss, natürlich, ist ja ganz klar. Aber Zeit, in der man auch einmal nichts anderes macht als mit dem Kind und wenn man nur spazieren geht oder plaudert oder spielt, aber einfach diese Zeit und dieses Signal, ich bin jetzt für dich da, wirklich für dich da. Und diese Zeit, und die tut es mir auch nicht leid. Ich bin nicht gestresst, ich bin nicht, dass ich schnell mit dir irgendwas mache und dann schon wieder irgendwo hinlaufe, sondern ich bin in aller Ruhe einfach jetzt für dich da. Das ist eigentlich das beste Geschenk und viel besser als jedes Spielzeug oder was man sonst Kindern schenken kann. Und das leisten eben Bezugspersonen. Also sie ein Vorbild hergeben, das trägt noch lange durchs Leben. Und dass sie doch Zeit für das Kind haben.